Erlauben Sie mir, dass ich trotz dieses wuchtigen Liedes jetzt etwas leichtfüßig noch beginne. Es gibt nämlich im Leben von Autofahrern Momente, in die von einer ganz besonderen Spannung ja geprägt sind. Da geht der Puls und der Schweiß hoch und der Schweiß läuft aus allen Poren. Und das gilt vor allem für junge Autofahrer. Ja, ich meine jene Minuten, wo man selbst nur neben dem Auto steht und gleichzeitig gespannt beobachtet muss, wie ein anderer mit unbestechlichem und unnachgiebigem Blick das Fahrzeug auf Herz und Nieren prüft. Kommen Sie dann in ein paar Tagen wieder, hieß es bei mir damals, leider mehrmals. Und dann aber mit neuen Bremsscheiben. Der TÜV kann richtig wehtun. Er ist aber lebenswichtig. Wer weiß, was ohne ihn alles passieren würde. Stellen Sie sich vor, es gäbe auch für den Glauben eine Art TÜV-Untersuchung. Eine regelmäßige Prüfung, der er unterzogen werden muss, damit es weitergeht und nicht zum schweren Unfall kommt bald. Und das würde vielleicht auch wehtun, weil dort nichts mehr schön geredet und wegretuschiert werden kann. Aber es wäre womöglich enorm wichtig. So wie zum Beispiel bei Petrus und dessen gewissermaßen TÜV-Untersuchung ist der heutige Predigttext. Jesus sagt zu Petrus: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Petrus aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus aber sprach: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. So steht es in Lukas 22. Wir sind schon mittendrin in der Passionsgeschichte. Ich gebe zu, Jesus hat damals ein anderes Bild verwendet. Nicht die TÜV-Prüfung, sondern das Bild vom Sieben griff er auf. Es stammt ja aus der Weizenernte. Nachdem man damals nach dem Abschneiden des Weizens zuerst mal mit einem grobmaschigen Sieb die Kiesel, die Strohhalme ausgesiebt hat, nahm man dann ein feinmaschigeres Sieb. Die Körner wurden darin kräftig geschüttelt, damit der letzte feine Sand noch durchfällt und sich Spreu sich lockert. Und dann warf man den Weizen hoch in die Luft. Es musste ein windiger Tag sein, damit dann die Spreu vom Weizen getrennt wurde. Das war die Metapher von Jesus. Geschüttelt, gerüttelt sollte Petrus werden. Ob sein Glaube was taugt, ob er hält oder womöglich nur heiße Luft ist. Oder im Bild von der TÜV-Untersuchung, kräftig abgeklopft sollte er werden, ob sich unter dem glänzenden Lack womöglich gefährliche Roststellen finden lassen. Und spätestens, wer einmal eine schwere Lebenskrise durchmachen musste oder sogar noch mittendrin steckt, kann ahnen, was gemeint ist mit diesem Sieben. Dann wird das vorher so vollmundige Bekenntnis sehr viel leiser. Und der Glaube wird gesiebt, wird abgeklopft und alles, was nicht festsitzt, fällt dann ab. Und das, was noch übrig bleibt, ist vielleicht klein und unscheinbar. Dafür aber umso wertvoller. Schauen wir uns den Glaubens-TÜV von Petrus mal genauer an. Petrus sagt ja immerhin sehr markant: Herr, ich bin bereit. Ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis, ja in den Tod zu gehen. Und er hat das mit Sicherheit ernst gemeint in diesem Moment. Das war kein religiöser Bluff, sondern ein ernsthafter Treueschwur. Deshalb T wie Treueschwur. Endlich hat er es begriffen, kann man sagen, sich ganz auf Jesus einzulassen. Einige Monate vorher war er ja noch beinahe abgesoffen, damals draußen auf dem See Genezareth. Dort ist er aus dem Boot gestiegen und Jesus entgegengegangen, aber er verlor dann ganz schnell vor lauter Wind und Wellen den Blickkontakt zu Jesus und er kam ins Sinken. Aber jetzt sollte es besser werden. Ich bin bereit, sagte er. Und im Bild gesprochen, ich möchte einen Glauben, der mehr ist als nur eine schöne Theorie. Ich will das leben, was ich glaube. Wenn schon zum TÜV, dann will ich mit meinem Glaubensfahrzeug dann auch unterwegs sein. Und mein Auto nicht nur ungenutzt in der Garage stehen lassen. Herr, ich bin bereit. Ein richtig guter Satz ist das. Da legt einer los, lässt sich darauf ein, will wirklich was. Und dieser Petrus, wir kennen ihn ja auch, er war ein Praktiker, einer, der sich nicht wie andere mit theologischer Lyrik zufrieden geben möchte. Der wollte nicht nur ein paar schöne, fromme Sprüche auf den Lippen haben, sondern das auch leben, was er glaubt. Das macht ihn ja gerade so interessant und so sympathisch. Und auch so angreifbar. Ich fand übrigens dazu eine schöne Geschichte von einer Lateinklassenarbeit. Parati sumus sollten die Siebtklässler gleich als erstes übersetzen. Wir sind bereit. So hatte sich das der Lehrer ausgedacht. Aber ein Schüler war wohl etwas voreilig, hatte die Buchstaben nicht richtig erkannt und übersetzte statt parati pirate sumus. Wir sind Piraten. Ein netter Fehler, aber er trifft irgendwie gut ins Schwarze. Statt dass wir wirklich bereit sind, unseren Alltag von Jesus gestalten zu lassen und darauf auch was zu investieren, strolchen wir nur herum und versuchen wie Piraten Gott auszuplündern. Schau mal her, was du zu bieten hast, was da rauszuholen ist, was dabei rausspringt aus dem Glauben, heißt dann die entscheidende Frage. Petrus dagegen ist tatsächlich parati, bereit. Und er spricht den Treueschwur aus. Und Gott sei Dank sieht Jesus schon in diesem Moment die Grenzen seiner Treue und weiß, wie zerbrechlich menschliche Treue ist. Und deshalb beginnt jener Glaubens-TÜV auch gar nicht mit dem Treueschwur von Petrus, sondern mit einem Treue Versprechen von Jesus. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Nicht du bist es, der an mir festhält. Das würde nicht klappen. Sondern ich bin es, der an dir festhält. Und ich bitte Sie, das zu hören. Die Glaubensprüfung beginnt nicht mit der Frage nach unserer Treue, nicht mit unserem Treueschwur, sondern mit dem Treueschwur Jesu. Ich habe für dich gebeten. Ich sage dir zu, dass ich mich um deinen Glauben kümmern möchte. Beim TÜV wird das Fahrzeug abgeklopft und dann notfalls zur Reparatur geschickt. Wieder raus aus der Prüfung, hinein in die Werkstatt. Hier bei uns prüft derjenige den Glauben, der sich selbst um die Reparatur kümmern möchte. Und er sagt von vornherein, ich bleib dran an dir. Paulus schreibt mal im Römerbrief, sind wir untreu, so bleibt er dennoch treu. Und wenn Sie vielleicht gerade in einer tiefen Krise des Glaubens stecken, wenn Sie keine Freude mehr am Gebet finden können und alles, was vorher noch selbstverständlich war, inzwischen von Zweifeln zerfressen wird. Jesus sagt das nicht nur zu Petrus. Und zwar gleich von vornherein. Ich setze mich dafür ein, dass dein Glaube nicht aufhört. Das T am Anfang ist der treue Schwur von Jesus. Und davon lebt unser Glaube. Nicht von unserer religiösen Charakterstärke, sondern von seiner Zusage, ich setze mich für dich ein, ich habe für dich gebetet und ich bete weiterhin für dich, dass dein Glaube nicht aufhöre, dass die Beziehung zu deinem himmlischen Vater nicht abbricht. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Denken Sie bitte daran, vielleicht auch im Blick auf Ihre Kinder oder Enkelkinder, die Ihnen gerade Sorgen machen, weil Sie vermeintlich so weit weg sind vom Glauben. Und es mag sein, dass Sie den Glauben verloren haben, dass Sie ihm untreu geworden sind, aber die Treue Gottes, die haben Sie nicht verloren. Und deshalb können wir auch mit dem Ü von unserem heutigen Glaubens-TÜV umgehen. Ja, Petrus hat damals seinen Glauben weit überschätzt. Er hielt ihn selbst für TÜV-tauglich. Ich werde schon durchkommen, auch wenn es mal brenzlig wird, meinte er. Er war vielleicht auch ein wenig stolz auf seinen Glauben. Er sagt ja, Jesus, und wenn dich alle anderen verlassen, ich halte immer zu dir. Fehlt nur noch, dass er sagte, Jesus, du kannst stolz auf mich sein. Du hast damals den Richtigen ausgewählt, als du mich von meinen Fischnetzen geholt hast. Wohlgemerkt, sein Fehler lag nicht in seiner Begeisterung für Jesus. Die können wir ihm ruhig abnehmen. Sein Fehler lag darin, dass er meint, er kriege das schon hin mit seinem Glauben. Und damit überschätzt er sich maßlos. Und in den Worten unseres Bibeltextes aus dem Lukas-Evangelium wird das durch den dunklen Begriff Satan zum Ausdruck gebracht. Wir wollen und sollen jetzt nicht über den Teufel spekulieren. Das übersteigt unsere Möglichkeiten und bringt uns auch nicht wirklich weiter. Aber hier ist mit dem Satan eine Realität angesprochen, die größer ist als wir selbst. Darum geht es. Die Bibel bringt durch das Wort Satan doch zum Ausdruck, dass der Mensch eben nicht Herr seiner selbst ist, nicht Herr seiner Gefühle, oft genug auch nicht Herr seiner Sinne. Und es stimmt ja auch, wenn Gott der Schöpfer und Erlöser, wenn er aufhören würde an uns zu wirken, dann würde unser Leben doch zusammenbrechen wie ein Kartenhaus. Und dann würde der Kosmos, der Schöpfung, zurück ins Chaos fallen. Er würde durcheinandergewirbelt werden. Wie das Wort Teufel eigentlich wörtlich heißt, Durcheinanderwirbler. Eben der nicht aufbaut, sondern nur zerstört. Und vorhin haben wir das Lutherlied gesungen, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Wir wären verloren. Das gehört zu der zentralen Einsicht des Reformators. Nur Petrus scheint es hier nicht begriffen zu haben, deshalb die Selbstüberschätzung. Mit unserer Macht ist nichts getan, es streitet für uns der rechte Mann, nämlich Christus, der den Teufel längst überwunden hat. So meint es Luther, der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, wie sehr er sich aufbläst, könnte man auch sagen. So tut er uns doch nichts. Seine Macht ist gerichtet. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Und dieses Wort ist längst ausgesprochen. Wenn Jesus am Kreuz sagte, es ist vollbracht. Und wenn Martin Luther eines begriffen hat, dann dass der Satan hat kein Recht mehr auf uns. Und er konnte deshalb ungeheuer souverän mit dem Teufel umgehen. Und das in einer Zeit, die noch enorm geprägt war, ja, von düsterster Höllenangst. Sie kennen alle, ja, die Legende, dass Luther sein Tintenfass dem Teufel nachgeworfen hat. Wohl in dieser Legende steckt natürlich die Botschaft, ich habe das Wort Gottes durch mein Aufschreiben dem Teufel als Gegenwaffe. Und deswegen kann ich ruhig auch mal einen Tintenklecks an der Wand produzieren. So ähnlich war es bei Luther. Es gibt aber auch eine relativ deftige Anekdote. Ich darf sie Ihnen weitergeben. Luther hat sie wohl mit Augenzwinkern erzählt, wie er auf der Latrine saß und dort die Zeit nutzte, ein frommes Lied zu singen. Und das soll ihm der Teufel zugeflüstert haben. Na, stinkendes Mönchlein, ist dir denn erlaubt, auf der Latrine Gott Loblieder zu singen? Und darauf Luther, still, du hast kein Recht auf mich. Für Gott ist das bestimmt, was aus meinem Munde herauskommt. Sie wissen, wie es weitergeht. Für dich ist und so weiter. Und V, V wie, nun bei Petrus könnte man daraus schnell das Wort Versager machen. Jesus wurde bald darauf verhaftet, Petrus schleicht ihm hinterher und wird entdeckt und er sagt, ich kenne den gar nicht. Krachend durchgefallen durch den TÜV des Glaubens, keine Frage, V wie Versager. Und das als der Petrus, der Fels, auf den Gott doch seine Kirche bauen soll. Die Kirche, die Gemeinde wird ja auch oft mit einem Schiff verglichen. Wahrscheinlich, weil sie wie ein Schiff zusammengehalten wird von lauter Nieten. Petrus jedenfalls war so eine Niete, ein Versager. Und wir kriegen es ja auch nicht wirklich besser hin. Aber damals schon im Hof vom Hohepriester, kaum dass Petrus Jesus so im Stich gelassen hat, ihn so enttäuscht hat, sieht Jesus ihn an. Unser Herr drehte sich schon in diesem Moment nicht enttäuscht weg von ihm, sondern sucht weiter den Blickkontakt. Nicht um Petrus zu beschämen, sondern um ihm zu zeigen, auch wenn du wegsiehst, ich bleib dran an dir. Und deshalb steht natürlich das V für Vergebung. Für Vergebung. Und ich komme damit zum Schluss. Petrus musste damals nur wenige Tage nach seinem Gespräch eine heilsame Erfahrung machen. Aus dem wackeren Kämpfer war einer geworden, der ins Staunen kam, dass Jesus nach wie vor mit ihm zu tun haben wollte. Und aus dem, der anfangs noch nicht ganz genau wusste, was er für Jesus tun würde, war einer geworden, der Jesus an sich handeln ließ. Und aus dem religiösen Großmaul war ein Mensch geworden, der von der Versöhnung lebt. Und danach bekam er eine recht seltsame TÜV-Plakette verliehen, wenn ich das Bild nochmals aufgreifen darf. Gerade du, der du das alles hinter dir hast, sagt Jesus zu ihm, bekommst von mir einen Auftrag. So lesen wir im Johannesevangelium. Stärke deine Brüder, weide meine Schafe, gib das anderen weiter, was du an mir erfahren hast. Amen.